Ich freue mich, dass ihr da seid, freue mich selbst, da zu sein mit euch. Und ich möchte heute euch ein bisschen in das Thema hineinnehmen, das uns das Wochenende begleiten soll. Ich glaube, vor ungefähr einem halben Jahr hatten wir eine Frauenfreizeit. Das ist ein knapp ein halbes Jahr her. Und ich habe das Vorrecht, bei Frauenfreizeiten dabei zu sein. Und mittlerweile ist es für mich nichts mehr Außergewöhnliches. Das ist gewöhnlich. Und wir hatten da das Thema Jakobusbrief mit dem Thema bewährter Glaube. Wir hatten ein Jahr vorher eine Gemeindefreizeit, da ging es darum, im Glauben zu wachsen und vorwärts zu kommen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir es weiterführen. Und dann war eben der Gedanke, der Glaube, dass er sich bewähren soll und bewähren muss im Alltag, als echt sich auch erweisen. Und mit diesem Thema sind wir dann in die Freizeit hinein. Und das war eine besondere Zeit. Fand ich, auch wenn ich da nicht mit übernachtet habe und so, aber in den Bibelarbeiten, in Gesprächen, das, was das ausgelöst hat, war eine besondere Zeit. Und dann, als es dann eben darum ging, dass wir eine Gemeindefreizeit planen und welches Thema wir uns nehmen und einen Brief, ich vermute, dass die eine, dem Viktor gesagt hat, war gar nicht so schlecht. Und dann kam der Viktor auf mich zu und meinte, ob ich das nicht eben bei der Gemeindefreizeit das Thema mache. Und von daher ist das Thema Jakobusbrief der bewährte Glaube. Diejenigen, die mich mittlerweile kennen, wissen, dass es absolut unmöglich ist, einen Jakobusbrief jetzt an einem Wochenende zu behandeln. Und ich habe mir ganz bewusst auch gleich als Einleitung mir hingeschrieben, dass ich das euch sage. Und heute Abend möchte ich euch in das Anliegen, das ich habe, und jetzt nicht nur, weil ich gebeten worden bin, dieses Thema zu machen oder diesen Brief mit euch nochmal anzuschauen, sondern das liegt mir wirklich, wirklich ganz arg am Herzen, dieses Thema für dieses Wochenende. Eigentlich nicht nur für dieses Wochenende, sondern grundsätzlich für uns als Gemeinde und für all die, die auch heute dabei sind und in Gemeinde leben, als Christ. Das ist wirklich ein ganz großes Anliegen, dieses Thema für mich geworden. Und ich habe mir hingeschrieben, zu Beginn euch das zu sagen, ich habe nicht vor, den Jakobusbrief durchzuarbeiten. Das ist nicht mein Anspruch für dazu brauchen wir die Bibelstunde und dann können wir Vers für Vers, Satz für Satz, Wort für Wort uns durcharbeiten. Das ist jetzt in diesem Rahmen nicht möglich. Und wenn ich das in diesem Rahmen so machen würde, ihr würdet sehr unbefriedigt nach Hause fahren. So, da bleiben wir bei der Einleitung, bei dem Gruß und dann bleibt nicht viel Zeit mehr übrig. Sondern mein Anliegen ist Folgendes. Nicht das Studium des Jakobusbriefs im Detail, in den Einzelheiten, sondern das Anliegen ist das Thema, das hinter diesem Brief steckt oder das Anliegen, das selbst Jakobus hatte, als er diesen Brief geschrieben hat, anhand vom Jakobusbrief und ausgehend vom Jakobusbrief, so beginnend, so anstoßen, mit euch durchzugehen. Das Anliegen, das große Anliegen ist, dass wir, oder mein Anliegen ist, mit mir, mich selbst zuerst, aber euch damit hineinzunehmen und zum Tun des Wortes Gottes zu inspirieren. Zum Tun des Wortes Gottes zu motivieren und ein Stück weit so wirklich zu ermutigen, so parakletmäßig, so wirklich so wie Paulus es sagt, ich ermahne euch, ich flehe euch, ich bitte euch, so darin zu leben, darin zu wandeln, was wir gehört und geglaubt und angenommen haben. Das ist ein ganz, ganz großes Anliegen in meinem Herzen und ich hoffe, ich bete, hab gebetet und bete und werde während der ganzen Freizeit beten und danach, dass es dann nicht so bleibt, dass die Zeit dazu beiträgt, dass es einen Unterschied macht in unserem Glaubensleben, dieses Wochenende. Nicht wegen jetzt diesem Ort, nicht nur wegen, also ich hoffe, ihr versteht mich und kennt mich mittlerweile nicht, weil ich das euch sagen möchte, sondern ich hoffe, dass man sich daran erinnert und sagt, da in diesem Wochenende ist was auch in meiner Grundhaltung passiert. Wir haben Gottes Wirken gespürt, ich habe Gottes Reden zu mir gespürt. Ich habe gesehen, was er von mir möchte, hat in mein Leben hineingesprochen, hat mich neu ausgerichtet. Das sind hohe Ansprüche, aber mit diesem Anspruch bin ich heute hergekommen. Und ich wünsche es für mich selbst, genauso wie für euch, dieses Thema bewährter Glaube, dass es an diesem Wochenende bei uns neu aufgeht und das Thema des bewährten Glauben. Wir haben im Kontext unserer Gemeinde Bettringen, wir haben in vielen Bibelstunden, in vielen Predigten uns mit vor allem Markus Evangelium uns mit dem Thema beschäftigt, was rettender Glaube ist, was rettenden Glauben ausmacht. Was ist reine Religiosität und auch, sage ich mal, reines Christentum oder Namenschristentum und was ist wirklich rettender Glaube? Welcher Glaube ist echt? Und das Thema des bewährten Glaubens, also der echte, rettende Glaube, so wie Peter das am Anfang sich versprochen hat, also falsch war es nicht, sondern dieser rettende Glaube zeigt sich und bewährt sich, er offenbart sich als echt. Und um dieses Thema soll es gehen. Wie wird mein Glaube bewährt oder ist mein Glaube bewährt? Ist mein Glaube echt? Ist es wirklich ein echter Glaube oder gehöre ich zu denen, die einfach dabei sind, die vielleicht sogar mal begeistert angefangen haben, die vielleicht seit Jahren mitschwimmen, aber es keinen Unterschied macht? Oder gehöre ich zu denen, wo ich sagen kann, mein Glaube ist wirklich echt, dass ich selbst zu dieser absoluten Gewissheit und Glauben komme und mein Glaube ist echt, mein Glaube hat sich bewährt und ich habe dieses Zeugnis, ich habe diese Zuversicht. Obwohl ich selbst kein Evangelist bin, so von meiner Berufung her, ich bin mehr ein Lehrer als ein Evangelist, trotzdem will ich das nicht zu arg trennen. Ich lehre das Evangelium, von daher inhaltlich ist es das Gleiche. So, die Art ist etwas anders, dieses Evangelium darzubringen. Aber trotzdem möchte ich sagen, ich kann wahrscheinlich an meiner Hand oder meinen zwei Händen, wahrscheinlich mittlerweile zwei, sind über 20 Jahre jetzt im Lehrdienst, an zwei Händen abzählen, wer sich dann unter der Lehre bekehrt hat, zumindest von denen ich weiß. Da können Evangelisten, da reichen die Hände und Füße nicht, ja. Aber es gibt so Momente und es gibt ein Zeugnis, von dem ich weiß, sie haben sich bekehrt, sind zum lebendigen Glauben gekommen. Und ich glaube, dass es, ich will es so sagen, es ist einfacher, wenn man das so sagen darf, aber es ist einfacher, jemanden zum Glauben zu bringen, als jemand dazu zu bringen, gehorsam diesen Glauben zu leben. Es ist einfacher, den Glauben anzunehmen, als ihn in diesem Glauben gehorsam zu leben. Und jemand darin anzuleiten, diesem Glauben gehorsam zu bleiben, ist weit schwieriger, als ihn dahin zu bringen, zu sagen, nimm's an. Und er sagt, ich nimm's an. Aber dann ihn weiterzuführen und in den Bedrängnissen und in Schwierigkeiten und in Versuchungen und in allen diesen Dingen, ihm dann anzuleiten, das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe. Als John Stott und sein Freund Alfred, das erinnert mich immer an unseren Bruder Alfred, als sie das Anliegen von Gott aufs Herz bekommen haben, nach Afrika zu reisen und in das Inland Afrikas zu gehen, zu den unerreichten Völkern, zu den Stämmen, zu den Menschenfressern, so nannten sie. Die haben Menschen gegessen. Und als sie diesen Ruf bekommen haben, dahin zu gehen, sind sie im Glauben diesen Schritt gegangen und alle haben sie für verrückt erklärt. Sie kannten die Gegend nicht, sie kannten das Feld nicht, sie kannten die Menschen nicht, nur dass sie eben Menschen essen. Und sie kannten die Sprache nicht, aber sie haben das gewagt. Und aufgrund der Berufung und des Rufens Gottes und der Gewissheit, sie sollen gehen, sind sie gegangen. Bis sie übrigens da angekommen haben, waren sie so verhungert, so dünn, dass sie, als sie bei dem Stamm ankamen, sie erstmal mit Essen versorgt haben. Es gab da nichts zum Essen, also an ihnen. Die erzählen, sie sind dann angekommen und wurden da freudig empfangen, wurde ein Festmahl gehalten und die haben gedacht, das sind aber liebe Leute, die erzählen, dass sie Menschen essen. Dann schreibt in der Biografie, bis sie gemerkt haben, da ist ja nichts an uns dran. Also wollten sie erstmal die aufpäppeln. Ohne die Kenntnisse durch den Dschungel, dadurch auf jeden Fall angekommen. Und bis dann die Sprache erlernt und bis dann der Erste sich zum Glauben kam, dann die Ersten sich taufen ließen, die erste Missionsstation gegründet wird. Ein langer Weg, aber Stamm für Stamm kam zum Glauben. Und dieser Mann kam nach ein paar Jahren in eine große Krise, in eine große Glaubenskrise, wirklich eine große Glaubenskrise. Und er schrieb darüber, was ihn so plagte. Und er sagt, es war wesentlich einfacher, diese Afrikaner zum Glauben zu bringen, als sie zum Gehorsam diesem Glauben gegenüber zu unterweisen. Es war viel schwieriger, sie darin daran zu motivieren und aufzuzeigen, was es bedeutet, den Gehorsam diesem Glauben gegenüber, diesem Christus gegenüber, dem Wort Gottes zu leben. Sie nahmen ihn an und lebten in ihren Praktiken, in ihren Kulten, in den Aberglauben und all diesen Dingen, von Unzucht über Götzendienst, über all das, Wahrsagerei. Und er flehte jahrelang und sagte, das ist die größte Herausforderung, die er hatte. Gott hat Gnade geschenkt. Gott hat auch Gnade geschenkt. Und als ich das las, dachte ich, das ist richtig, das ist richtig. Und es gab so Momente, dann dachte ich auch, Mann, möge doch das Frucht bringen. Und denn dieser Glaubensgehorsam sichtbar werden und deutlich werden und bewährt dieser Glaube, möge das sich doch ganz praktisch in unserem Leben, in kleinen, angefangen von Reden über das Handeln, einfach sichtbar werden. Diese Sorge, die der John Stott mit dem Alfred da eben über Jahre hatten und das große Anliegen war, sie zu dieser geistlichen Reife zu führen, diese Sorge hatte Jesus gehabt mit seinen Jüngern, hatten die Aposteln gehabt und dann die Nachfolge der Apostel. Und ich denke, bis heute ist das die Sorge an jedes Hirten, an jedes Pastors, der über seine Schafe wachen sollte. Ich möchte euch nur ein paar Dinge euch kurz aufzeigen, anhand von Paulus nur. Aber während ich rede, merke ich, ich habe gar nicht gebetet, gell? Und bin schon voll drin. Aber Peter hat gebetet. Dann mein Vorschlag ist, wir beten danach zusammen. Okay? Der Segen von Peter ist genauso gut, zumindest der erbetene Segen durch ihn. Von daher, dann beten wir gemeinsam. Ich möchte heute euch nur in die Thematik hineinnehmen. Also wir werden heute noch nicht in den Jakobusbrief kommen. Ja, weil heute haben wir gedacht, wir sind lang gefahren und ich vermute alle durch diesen komischen Stau wegen dem Brückentag, weil sehr, sehr, sehr viel los auf den Straßen. Ich weiß nicht, wer von euch nicht sich geärgert hat während der Fahrt. Wer alles ruhig geblieben ist und kein Problem hatte. Es gibt ein paar Heilige unter uns. Wunderbar. Ich habe gedacht, vielleicht ist es gut, wenn wir innerlich wieder zur Ruhe kommen und uns aufs Wesentliche ausrichten. Apostel Paulus hatte dieses pastorale Herz und dieses Anliegen an all die, die zum Glauben gekommen sind, die er zum Glauben geführt hat. Und es machte ihn große Sorgen, als er sah, wie die Gemeinde, die er gegründet hat, wie diese Gläubigen, die sich auch Gläubige als Gläubige sich nannten und das bekannten, wie sie später ihr Lebenswandel vollzogen. Es hat ihn viele, viele Nächte auf den Knien ihn gebracht, dass er viele Sorgen gebracht. Und darum schreibt er ebenfalls genauso viel wie Jakobus, zu dem führe ich euch gleich hin. Aber ich möchte euch einfach diese Thematik kurz von daher aufzeigen. Römerbrief, habe ich schon gesagt, gell? Römerbrief Kapitel 1. Schaut mal, wie Paulus beginnt. Ab Vers 1 beginnt er über seine Berufung zu sprechen. Er redet von dem Evangelium, das ihm anvertraut ist, von wem er dieses Evangelium hat, was der Inhalt des Evangeliums, Jesus Christus, seine Menschwerdung, seine Himmelfahrt bzw. Auferweckung. All das erwähnt er hier in diesem großartigen Kopfbrief, in dem Römerbrief. Und dann sagt er von seiner Berufung, Vers 5. Schaut mal, was er über seine Berufung schreibt. Er sagt, durch ihn, das ist Christus, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Paulus sagt, mein Auftrag, zu dem ich berufen worden bin, und der Auftrag im Evangelium ist, die Nationen zum Glaubensgehorsam zu bringen. Das ist ein anderer Ausdruck für bewährten Glauben. Sein Anliegen und sein Auftrag ist, unter den Nationen diesen Glauben hervorzubringen, diesen Glauben zu fördern, zu nähren, zu lehren und sie anzuleiten, damit sie dem Glauben gegenüber gehorsam sind. Ich sage das jetzt bewusst. Das hat nichts mit Gesetzeswerke hier zu tun. Es hat nichts mit der Peitsche zu tun, ihr müsst und ihr sollt und wehe nicht. Das Entscheidende ist, das Anliegen ist, die Lehre des Evangeliums und der Auftrag des Apostel Paulus, die Gläubigen dahin zu bringen, dass sie dem Evangelium, also dem Glauben entsprechend, gehorsam leben. Der Glaubensgehorsam ist, in der Übereinstimmung mit dem Glauben leben, das ist das Ziel. Wir können anders ausdrücken, vielleicht positiv. Wegen und aufgrund des Glaubens gehorsam sein. Weil wir zum Glauben durchgedrungen sind, zum Glauben an das Evangelium von Jesus Christus, weil wir die Liebe Gottes in ihm erkannt haben, weil wir die Gnade Gottes gesehen haben, weil wir die Erkenntnis der Größe seiner selbst und der Liebe zu uns haben, dass wir dahin kommen, uns ihm in absolutem Gehorsam auszuliefern, weil er es wert ist. Das ist ein ganz anderer Ansporn. Versteht ihr, was ich meine? Das Anliegen ist nicht Gesetzesgehorsam. Das Anliegen ist Glaubensgehorsam. Das Ziel jedes Gläubigen. Paulus sagt, das ist meine Berufung, euch dahin zu bringen, dass ihr gegenüber dem Glauben, den ich euch verkündigt habe, gehorsam seid. Und das ist ein Prozess. Das geschieht nicht nur einmal bei der sogenannten Übergabe. Das geschieht nicht nur einmal bei der sogenannten Bekehrung. Sondern das ist ein geistlicher Prozess, der beginnt an dem Tag, an dem Gott anfängt mit dir an und an dir zu arbeiten. Dich zu diesem Glaubensgehorsam hinführt. Aber das ist das Ziel. Römer Kapitel 15 endet genauso, wie ihr angefangen habt. 16. Der 16. Kapitel, ab Vers 25. Schaut mal, wie er endet. Genauso, wie er angefangen hat. Schreibt, dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium, das heißt nicht, dass Paulus sich das ausgedacht hat, sondern das Evangelium, das ihm anvertraut worden ist und er es verkündigt hat, und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften, das heißt das Alte Testament, nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen bekannt gemacht worden ist, dem alleinweisen Gott, durch Jesus Christus, ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Allein dieser Schluss hat es wieder in sich. Aber was er letztendlich sagt, wiederum das Gleiche, das Evangelium. Gott vermag euch durchs Evangelium, das er vorher verborgen war, aber dann durch das Alte Testament offenbart worden ist. Er vermag euch zu diesem Glaubensgehorsam zu bringen. Das ist das Ziel, Glaubensgehorsam. Ich verstehe, und für mich ist das, zu einem bewährten Glauben zu bringen. Ein Glaube, der sich als echt erweist. Und ein echter Glaube wird deutlich im Gehorsam. Im Gehorsam. Wie sehr Jesus Gott an Gott glaubte, war deutlich zu sehen, inwieweit er ihm und seinem Willen gehorsam war. In dem Maße ist es ein bewährter Glaube. Weil es aber nicht überall und nicht in jeder Gemeinde und gegen Ende immer schwieriger wurde, der Anfang ist gemacht, aber dahin zu bringen, das ist nicht so einfach, hat Paulus so sehr, das hat ihn wirklich viel, viel Kraft und Zeit und Gebet und Sorge um die Gemeinden gekostet. Ich möchte noch ein, zwei, drei Stellen euch zeigen. 2. Korinther, Kapitel 11. Das ist herrlich. Und wisst ihr warum? Weil der blöde Beamer nicht da ist. Und die Verse werden nicht angezeigt. Und da fahren wir alle Blättern da in ihren Bibeln. Die denken, oh, ne, wird ja eh angezeigt. Gell? Jeder, ja, ich muss meine Bibel selber aufschlagen. Voll gut. Nein, bitte. Es funktioniert heute nicht. An diesem Wochenende. Paulus schreibt über sein Leiden als Apostel. Und diese Liste ist gewaltig. Von Schiffsbruch über Steinigung, über Hungersnöte. Die Liste ist sehr lang. Ab Vers 16 beschreibt er seinen Leidenskampf. Und wenn man sie einfach mal so liest, wie oft er ausgepeitscht worden ist, 40 minus 1, glaube ich, gell? Ja, weniger als 1. Ihr wisst warum, gell? Oder habe ich schon mal erwähnt? Warum? Ja, okay. Wenn nicht, dann fragt die, die gerade so genickt haben. Dann gucken. So, und ausgepeitscht, Schiffbruch erlitten, alles, wo man denkt, wie viel leiden. Und schaut mal, was er in Vers 28, 29 sagt. Außer dem Übrigen noch. Also das, was gerade ich gesagt habe, was eigentlich mir Leid bringt, sagt er. Was täglich auf mich eindringt. Die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Was er sagt, wisst ihr, das macht mir echt Mühe, all das. Aber neben dem, wisst ihr, was mich am meisten kaputt macht? Die Sorge um die Gemeinde. Wer von euch bewährt sich nicht im Glauben und das brennt in meinem Inneren? Wer von euch fällt und das trifft mich nicht? Wer von euch sündigt und ich sitze da und tue so, als ob es mir egal ist? Wenn einer von euch sich im Glauben nicht bewährt, was glaubt ihr, wie ich mich dabei fühle? Das ist pastorales Herz. Er sagt, da ist die Auspeitschen und Schiffbruch und alles nichts im Vergleich um die Sorge, dass euer Glaube nicht echt ist. Das macht dem Paulus am meisten Angst, dass er nämlich sein ganzes Leben lang, wisst ihr was, vergeblich gearbeitet hat, vergeblich gelehrt hat, vergeblich Schiffbruch erfahren hat, vergeblich ausgepeitscht worden, vergeblich all das erlebt hat. Warum? Hat sich da hinein investiert, das war es ihm wert, aber der Glaube hat sich nicht als echt erwiesen. Das ist die Sorge, die mich am meisten umhertreibt. Das ist erstaunlich. An die Galater sagt er, Galater 4, Vers 19. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Er sagt, ich habe das Gefühl, ich muss mit euch noch einmal diesen ganzen Geburtsvorgang durchmachen. Ich habe das Gefühl, ihr seid nicht wirklich zur Welt gekommen. Und er meint nicht körperlich. Er spricht von den Galatern, nachdem er hört, wie sie freudig zurück zum Gesetz gehen. Wie sie anscheinend die Beschneidung genauso wie wichtig halten, um gerettet zu werden. Wie sie in alte Verständnis von alten Bund und Gesetz hineinrutschen. Und das Frönen, das Lieben und sogar als Bedingung für die Rettung ansehen. Dass sie zu dem Evangelium etwas hinzutun oder eben wegtun. Und Paulus sagt, wenn ich mir das anhöre und wenn ich mich anschaue, was für ein Glaubensleben führt, ich habe das Gefühl, das war umsonst. Und ich habe das Gefühl, ich muss mit euch nochmal die ganzen Geburtszeit durchgehen. Also, schwanger werden, die erste Übelkeit und Beschwerden und Schmerzen und dann die Geburtsschmerzen, die Wehen, bis endlich wieder neues Leben entsteht. Oder überhaupt Leben erstmal entsteht. Und was Paulus damit sagt ist, wir müssen uns prüfen, ist da überhaupt Geburt entstanden oder nicht? Und er bezüglich der Galater sagt er, ich frage mich, ob da überhaupt Leben da ist. Ob da wirklich bewährter Glaube da ist. Das ist die große Sorge des Paulus. Und er schreibt an die Galater, an die Gemeinde in Galatien. 4 Vers 11, ein paar Verse vorher, drückt es so aus. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Galaterbrief ist wahrscheinlich mit dem 2. Korintherbrief einer der ernsten Briefe. Galaterbrief meines Erachtens noch ernster als alle anderen Briefe, weil da beginnt er nicht mit liebe Brüder und so. Da ist kein erstmal Lob und selbst bei den Korinthern hat er viel mehr zu loben gehabt. Bei Galater gibt es nicht mehr. Da ist echt wenig Hoffnung. Und darum ist es so ernst. Es ist sehr ernst und das ist dieses Anliegen. Das ist dieses Anliegen, wo immer wieder er sagt, ist es vergeblich? Ist es vergeblich? Ist es vergeblich gewesen? War das Arbeiten vergeblich? War die Lehre vergeblich? War das Predigen vergeblich? War die Mühe vergeblich? Ich hoffe nicht. Und er ermutigt sie in ihrem Leben, in ihren Umständen, in ihren Versuchungen, in ihren Prüfungen, dass sie an diesem Glauben festhalten und sich somit als echt erweisen. Nicht dadurch echt werden, sondern die Echtheit des Glaubens beweisen. Das ist ganz stark das Anliegen von Paulus und nicht von Paulus. Das ist der Jakobusbrief. Jetzt habe ich die Kurve. Das ist das Anliegen von Jakobus gewesen. Genau dieses Anliegen hat er verfolgt. Das Anliegen, und ich werde es morgen früh mit euch diese durcharbeiten. Wir haben morgen Vormittag, also dazu sage ich, wie viele Lektionen haben, aber Jakobus schreibt genau darüber. Das ist sein ganz, ganz großes Anliegen. Er fordert wirklich in einer liebevollen, aber durchaus ernsten Art und Weise, fordert er jeden Gläubigen heraus, seinen Glauben zu hinterfragen und zu prüfen im Licht der Schrift, im Licht der Wahrheit Gottes, ob der Glaube, von dem wir meinen, dass er echt ist, ob er wirklich bewährt ist oder nicht. Ob das, was wir sagen, ob unser Leben das bestätigt, was wir reden. Und wenn ich das sage, das ist schon sehr herausfordernd, gell? Ich habe nicht das Anliegen, euch die Gemeindefreizeit zu versauen. Aber ich habe das Anliegen, dass dadurch wir fröhlich, mit großer Hoffnung und Ausrichtung nach Hause gehen, weil wir im Herzen diese Gewissheit haben. Ich sage, wir sind durch die Schrift gegangen und die Schrift leuchtet mein Leben hinein, leuchtet in meine Taten, mein Reden, mein Denken hinein und gibt mir Zeugnis, ich bin sein. Wirklich mein Wunsch und mein Gebet, dass das geschieht. Wir sind in Gemeindefreizeit, Bettringen. Ich freue mich über all die dabei sind, wirklich von tiefstem Herzen. Und ich hoffe, dass ihr wenigstens euch für diese Zeit als Bettringer fühlen will. Ja? Ihr dürft danach auch wieder andere sein. So. Im Leib Christi sind wir eins, da gibt es keinen Unterschied. Das ist nur an diesem Ort, wo wir leben, haben wir eine unterschiedliche Ortsgemeinde. Aber ich hoffe, für diese Zeit fühlt ihr euch so integriert und als Bettringer. Ich habe zu Hause heute nachgedacht, weil ich die erste Freizeit mit Bettringen gehalten habe. Das war vor 7 Jahren. Ich bin schier erschrocken. Und als ich heute geduscht habe, ich glaube ja, ja, dass ich mich dann geduscht und frisch gemacht habe und mich gekennt habe, habe ich gesehen. Da habe ich es zum zweiten Mal erschreckt. Unglaublich, wie viele Haare ich verloren habe in diesen 7 Jahren. Ich will sagen, nicht nur wegen Stress. Ja, aber es sind echt 7 Jahre. Meine kleine Tochter konnte gerade laufen, weiß ich noch. Und diese Freizeit ist mir bis heute in Erinnerung, wirklich ganz stark in Erinnerung. Das war meine erste Freizeit mit unserer Gemeinde. Damals war es noch nicht meine Gemeinde. Und wir waren da und ich weiß, wie der liebe Bruder Paul beim Buffet zu mir kam. So von hinten kam er hier hin, umarmt mich und sagt, hast du uns wenigstens ein bisschen lieb gewonnen? Oh, bis heute, ja. Wenigstens ein bisschen lieb gewonnen. Ich hoffe, nach 7 Jahren und nach den Zeiten, wisst ihr, wie stark die Liebe gewachsen ist zu euch und zu der Gemeinde. Was ich sagen will, das erste Mal, als ich in diese Gemeinde kam und den Auftrag des Lehrens zu übernehmen, war vor 7 Jahren. Das heißt, eigentlich eine vollkommene Zahl ist fertig. Eigentlich habe ich meinen Dienst in diesem Sinne getan. Das heißt, die Lehre dargebracht. Und vielleicht ist es deswegen so ein tiefer Wunsch in mir, dass von dieser Lehre mehr dass die Praxis kommt. Dass jetzt eine Zeit ist, dass man von dem vollkommenen Hören zu dem vollkommenen Werk kommt und vollkommenen Tun. Das liegt mir ganz stark auf dem Herzen. Ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt nicht mit den Paulus Worten, um mich zu rühmen, aber nur um euch vor Augen zu führen, was ich euch sagen möchte. Vor 7 Jahren habe ich die erste Freizeit gehalten. Seitdem, ich glaube, jedes Jahr eine. Sagen wir, wenn ein Jahr es nicht geklappt hat, dann Freizeiten gemacht. Dann haben wir gestartet mit der Gemeindebibelschule. Ich glaube, ungefähr 1,5 Jahre freitags 1 bis 1,5 Stunden Bibelunterricht gemacht. Dann haben wir Bibelstunden gestartet. Das sind über 3 Jahre, jeden Mittwoch, außer den Ferien. Bibelstunden Haggai durchgearbeitet, im Petrus sind wir dabei durchzuarbeiten. In dieser Zeit 2 Jahre intensiv Hauskreis gemacht. Und viele von euch waren dabei und saßen da unter der Lehre. In den Zeiten gepredigt. Am Anfang weniger und dann immer mehr. Bis jetzt, wie viele Predigten gehalten, wie viele Predigten gehört. Und bei sonstigen Gelegenheiten, Mitarbeitertreffen, Schulungen, Seminare, Frauenfreizeiten, Jugendstunden. Ich habe mir wirklich nicht um irgendeines Ruhmes wegen, aber ich habe gedacht, in 7 Jahren eine Unmenge an Lehre. Eine Unmenge an Lehre. So dass ich manchmal, also vor kurzem das Gefühl gehabt habe, ich habe eigentlich alles gesagt. Und wenn Gott mich jetzt rufen würde, würde ich sagen, wirklich, ich habe meinen Dienst getan. Ich habe einen Lauf in Bettringen vollendet. So, das war vor kurzem, da habe ich wirklich damit gerungen. Habe ich wirklich damit gerungen, weil ich... Und der Herr legt mir aufs Herz und sagt, jetzt geht's los. Jetzt geht's eigentlich erst los.
7 mal 7.
Das heißt, wir müssen jetzt 7 Jahre lernen, das Geglaubte und Gelernte in unserem Leben umzusetzen. Okay? Ja. Ich hoffe... Nicht, dass ich möchte euch wirklich, dass ich will euch nicht übervorteilen. Ich meine nicht, dass das nicht da ist. Versteht mich nicht falsch. Ich meine nicht, dass ich das nicht sehe. Dieses Zeugnis habe ich. Das, was das Wort Gottes vermag zu verändern, vermag zu bewirken in euch und in mir, dieses Zeugnis habe ich. Und trotzdem meine ich, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ich bin davon überzeugt, dass um ein Zeugnis für Christus zu sein, müssen wir erst lernen, zu seinen Füßen zu sitzen. Das ist der ganze Aufbruch im Epheserbrief. Sitze, wandle, stehe. Um dem Teufel zu widerstehen und seinen Angriffen in dieser Welt entgegenstehen zu können und bestehen können, müssen wir zuerst uns zu seinen Füßen sitzen. Darf ich so sagen, 7 Jahre als Gemeinde haben wir das gemacht. Keine kurze Zeit. Und dann kommt das Wandeln in dem, was man im Sitzen gelernt hat. Und dann können wir widerstehen. Ohne Sitzen kein Widerstehen. Ohne Sitzen kein Wandeln. Aber wenn wir beim Sitzen bleiben und aus dem Sitzen kein Wandeln entsteht, dann stimmt etwas nicht. Dann war es vielleicht das Sitzen so langweilig und so ermüdend, dass wir dabei eingeschlafen sind. Aber dieses Anliegen, vom Hören zum Handeln zu kommen, in meinem Leben, in eurem Leben, das ist mein ganz, ganz großer Wunsch. Dass wir unserem Glauben, oder dass unser Glaube dem Wort Gottes gegenüber, wovon ich von euch Zeugnis erhalten habe, dass ihr mir Zeugnis dieses gegeben habt, dass ihr es glaubt, dass es wahr ist, dass es euch eine Freude bereitet und dass ihr es liebt. Nicht die Predigten, nicht die Lehre, sondern das Wort und Inhalt. Dass wir dem Wort entsprechend, diese Lehre, diesem Wort gegenüber, dass wir in unserem Handeln treu sind, gehorsam sind, diesen Glaubensgehorsam haben, dass wir davon reden können, dass der Glaubensgehorsam unter Nationen, nämlich unter den Bettringer unter anderem, und sichtbar geworden ist. Das ist wirklich mein tiefer Wunsch, dass wir aus der tiefen Erkenntnis Christi zu dem Gehorsam ihm und seinem Willen gegenüber kommen. Denn da, wo dieser Gehorsam ihm gegenüber, und er sagt, wer mich liebt, was macht er? Der hält meine Gebote. Und wer meine Gebote hält, zu dem werde ich kommen und werde ich mich selbst offenbaren. Wer meine Gebote hält, ich werde ihn segnen. Wer meine Gebote hält, ich werde bei ihm sein. Es ist eine große Verheißung dahinter. Mein Ziel fürs Wochenende, ich will es nochmal konkreter machen. Der Anspruch, den ich mir aufgeschrieben habe fürs Wochenende, dass jeder ich meine wirklich jeder, also jeder, der unter den Vorträgen sitzt, dass jeder wenigstens mit wenigstens einen Punkt sich aufschreibt, nach Hause und mit nach Hause nimmt, wo er sagt, ich will dieser Wahrheit gegenüber in meinem Leben gehorsam sein. Und wenn es nur ein Punkt wäre, dass jeder für sich vornimmt, ich hoffe und so bete ich, dass Gott jeden durchs Herz uns anhand seines Wortes, durch Jakobus, ich werde euch gleich was zeigen, es gibt eine Menge an Licht, eine Menge an Bewährungsproben, dass wir durchgehen und dieses Wort wird uns überführen, wird uns durchleuchten und wird unser Herz offenbaren. Und dass, wenn es das tut, dass ihr wenigstens einen Punkt nehmt und aufschreibt, ob in eure Bibel oder auf euren Zettel oder hinter die Ohren oder wo auch immer, und ihr aufschreibt und sagt, da will ich glaubensgehorsam leben, weil ich Jesus liebe, weil ich dem Wort glaube und weil es mir ernst ist mit ihm. Ein Punkt wäre gut. Stell dir vor, jeder von euch, ein Punkt. Was für einen Unterschied würde das machen in unserer Gemeinde? Wenn jeder nur an einem Punkt konsequent glaubensgehorsam leben würde. Das Zeugnis wäre groß, die Ehre gewaltig und die Fülle des Geistes würde zunehmen. Ich weiß, ich habe viel vor, gell? Ja, aber wir dürfen groß glauben. Auch in diesen Dingen, nämlich in geistlichen Dingen, Gott vermag das uns zu geben. Der Jakobusbrief selbst, der wird uns dieses Licht geben und es wird uns ihn sozusagen in so einen Glaubens-TÜV hineinnehmen. So, es gibt so TÜV und dann gibt es so ein paar Punkte, Licht ein, Licht aus, Blinker rechts, Blinker links, Reifendruck und all das. Und in gewisser Weise ist der Jakobusbrief so eine Prüfung. Es zeigt uns die Bereiche des Glaubens, des Glaubenslebens, wo sich der Glaube in unserem Alltag bewähren sollte und als echt erweisen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr heute Abend ins Zimmer geht und sagt, hey, voll früh noch, er hat so kurz noch nie gepredigt, voll Zeit noch, was zu verdauen. Und dann lest ihr den Jakobusbrief für als Morgen, für die Vorbereitung, nur 5 Kapitel, nicht viel. Da würdet ihr schon merken, wie viel als Prüfung da, ohne dass wir tief graben müssen, einfach auf uns offenbart wird. So, darum möchte ich euch einladen und herausfordern, heute Abend den Jakobusbrief einmal durchzulesen. Ist wie gesagt nicht viel. Es gibt auch Hörbibel, da kann man es einfach durchhören. Und wenn ihr dabei einschlaft, nicht schlimm. Das ist, ich sage es immer wieder, gibt es nichts Besseres als das. Genau. Wir haben morgen, also wir haben an diesem Wochenende, je nachdem, wie wir es einteilen, morgen Vormittag haben wir von 10 bis 12 ungefähr eingeplant. Das heißt, wir haben da 2 Lektionen. Mit kurzer Pause dazwischen, vielleicht 1-2 Lieder singen zum Durchatmen. Und dann haben wir 2 Lektionen vormittags, dann haben wir eine Lektion abends. Und dann nochmal am Sonntag von 10 bis 12, rein theoretisch. Also hätten wir 5 Lektionen, die wir miteinander haben. Ich hoffe, dass die Zeit uns reichen wird. Vom Aufbau her möchte ich so, ich nehme morgen euch früh in den Brief hinein und hoffe so, dass es schon gleich zum Thema hinführt und uns da vorbereitet darauf und dann sind wir ganz schnell bei den verschiedenen Bewährungsfeldern. Ich nenne sie euch ein paar, okay? Dass ihr einfach wisst, was auf euch zukommt. Das erste Bewährungsfeld, wo sich der echte Glaube im Tun sich zeigt, ist ein richtiger Umgang mit Versuchungen und Prüfungen. Da wir aber in der Bibelstunde, im Petrusbrief, so viel darüber geredet haben, werde ich das nur sehr kurz machen. Für all die, die das noch nicht gehört haben, es gibt Möglichkeiten, es nachzuhören. Auf 2 Internetseiten kann man das nachhören. Aber da werde ich das euch dann nur kurz hineinnehmen, wie sich wahr echter Glaube in Versuchungen bewährt. Aber darüber haben wir in der Gemeinde schon sehr, sehr viel geredet. Und das war auch das Thema der letzten Freizeit. Und ich habe gedacht, den Frauen zuliebe auch möchte ich ein bisschen weitergehen. Und das zweite Bewährungsfeld, und das ist schon, wird schon herausfordernder. Das zweite Bewährungsfeld ist Umgang mit barmherzigem Verhalten. Ja, das ist schon die nächste Stufe, wo es darum geht, wie gehen wir mit Armen, mit Schwächeren, mit den am Rand stehenden Menschen um, und wie gehen wir mit denen um, die höheren Stellenwert, die berühmter, anerkannter, reicher und einflussreicher und edler sind, wie wir mit Menschen allein umgehen, welche wir bevorteilen, welche wir abwerten. Allein da offenbart sich, ob unser Glaube sich da bewährt oder nicht. Um das mit den Eindruck, ohne jetzt irgendeinen Namen speziell zu nennen, ich will mal fiktiv erstmal mal, und jeder denke sich, was er will. Nehmen wir mal an, wir gründen irgendeinen Verein. Und damit der Verein großen Einfluss hat in der Stadt, wo wir sind, laden wir die Bundeskanzlerin ein. Ja, so, und den Bürgermeister und wie auch immer. Und laden wir auch Gemeindemitglieder ein. Und vielleicht auch solche, die gerade dazugekommen sind, oder vielleicht solche, die aus ärmlichen Verhältnissen sind, vielleicht sogar Asylbewerber, Flüchtlinge. Und wir veranstalten so eine Veranstaltung. Wir machen so eine Veranstaltung. Und wollen diesen Verein und die Zwecke und all das. Darf ich euch sagen, wer wird bei uns in den ersten Reihen sitzen? Wer wird bei uns in den ersten Reihen sitzen? Wer darf die Reden halten? Wisst ihr, wie oft wir da sündigen, wo Jakobus das als Sünde nennt? Und wir meinen, das für Gott zu tun. Das ist, wir sprechen und reden davon, wir wollen Gott tun und wollen Glauben hochhalten. Und Jakobus sagt, ihr habt allein an diesem Punkt habt ihr euren Glauben nicht bewährt. Ihr habt ihn verleugnet sogar. Er redet von der Verleugnung. Er beginnt mit so einem, eigentlich einem Kracher. Wie gehen wir miteinander um? Wen stellen wir wohin? Wen bevorzugen wir, wer nicht? Und da sind die Maßstäbe, die wir anlegen, in frommen Kreisen katastrophal. Allein das würde uns reichen. Aber das Jakobus reicht nicht. Aber das ist so ein TÜV, so ein Bewährungszeichen. Das nächste ist nicht weniger schwierig. Und ich vermute, die meisten von uns wissen, wie hart diese Prüf ist. Es geht um Umgang mit der Zunge. So, bewährter Glaube zeigt sich im Umgang mit der Zunge, im Reden. Ja, da hat Jakobus viel zu sagen. Der nächste Prüfstein ist der Umgang in Streitigkeiten, was die Zunge nämlich dann hervorbringt. Da muss sich der Glaube bewähren, Umgang mit Streitigkeiten, mit Verschiedenheiten, mit Meinungsverschiedenheiten. Der nächste Prüfstand ist Umgang mit Reichtum. Darf ich echt als Russlandsdeutscher das sagen? Das ist unser Handicap. Nicht so sehr das Rauchen, nicht so sehr das Trinken, auch. Es ist mehr die Habgier. Nächster Prüfstand. Umgang mit Verzögerung. Das heißt Geduld. Wenn Gott uns auf Geduldprobe stellt. Wenn Dinge nicht sofort passieren, nicht sofort da sind, wie gehen wir damit um? Da zeigt sich, ob unser Glaube sich bewährt. Das heißt, ob wir ausharren und geduldig sind. Da bewährt sich der Glaube in intensivster Art und Weise. Nächste Prüfung. Und wenn ich das sage, weiß ich nicht, wie weit wir kommen. Aber das ist die Prüfung im Gebet, im Gebetsleben. Glaube bewährt sich im Gebetsleben. Wie wir in schwierigen Umständen und in Nöten und Schwierigen, wie wir beten. Und was wir beten und mit welcher Haltung wir beten. Das Gebetsleben offenbart unseren Glauben, das sind Bewährungsfelder. Also, Versuchen und Prüfungen, das ist ein Bewährungsfeld, Umgang mit außenstehenden Randpersonen, das heißt, barmherziges Verhalten ist ein Bewährungsfeld, Umgang mit der Zunge ist ein Bewährungsfeld, Streitigkeiten, Reichtum, Geduld, Gebet, um nur ein paar euch aus dem Jakobusbrief zu nennen. Das sind Themenfelder, die uns in diese Bewährung hineinnehmen und uns Licht in unser Leben hineinleuchten. Das reicht eigentlich, das leuchtet hinein. Und das Herrliche ist, der Geist Gottes ist da und ich vertraue ihm voll und ganz, dass er jeden von euch an dem Punkt, wo es notwendig ist, vermag zu ermutigen, zu ermahnen, zu trösten, zu überführen. Denn das ist das Wort Gottes, das vermag das. Damit jeder Mensch gerecht sei und für jedes gute Werk zugerüstet. Das vermag das Wort, es darf euch durchleuchten. Und damit, dass es darf, bin ich fertig mit meiner Einleitung, möchte ich euch um diese Dinge für heute Abend bitten. Als ich vor einigen Jahren hier stand, das war über Silvester, und eine Freizeit über die Offenbarung hielt, das war ein Prophetie-Seminar, haben sie mich hier eingeladen an diesen Ort, und ich hielt sie über eine Einleitung in die Offenbarung. An dem ersten Abend habe ich das getan, was ich jetzt mit euch tue. Ich habe sie gebeten und ich bitte euch auch, heute aufs Zimmer zu gehen, rauszugehen, wie auch immer, und euch im Gebet vor Gott zu prüfen, ob ihr überhaupt bereit seid, das Wort Gottes zu hören. So, wenn von vorne die Erhaltung ist, ich will mich nicht unter einen Prüfstand stellen, ich will das gar nicht hören, dann klappt es nicht mit meinem Einpunkt pro Person. Deswegen möchte ich euch bitten, in dem Maße, wie wir uns selbst vorbereiten, in dem Maße, wie wir im Gebet vor Gott uns öffnen und darum bitten, dass er wirkt, in dem Maße werden wir empfangen. Und darum möchte ich euch bitten, dass ihr das tut. Dass ihr diese Haltung erbetet, dass der Herr oder das Wort zu euch reden darf. In dem Sinne, dass es gut wird. Versteht ihr, was ich meine? Nicht, dass ihr dann wie nennt man die? So begossene Pudel oder geschlagene Hühner oder wie auch immer nach Hause geht. Das meine ich nicht, sondern dass das wirklich zum Segen und zum Guten wird. Ich habe es damals... Kein Seminar hat das ausgelöst, was damals dieses Wochenende ausgelöst hat. In beide Richtungen. Danach wurden sich von so vielen verleumdet und verworfen. Und seitdem wurde ich nie wieder eingeladen. Auch von diesen. Von den Veranstaltern. Nur jetzt von euch darin, deswegen bin ich hier. Und diese Reihe und diese Auslegung hat wahrscheinlich wie keine andere am meisten auch positiv etwas ausgelöst. Sodass sogar die dabei waren, damals heute Mitglieder unserer Gemeinde sind. Ja. Da eigentlich zu diesem lebendigen Glauben gekommen sind. Also, und ich glaube, weil der Herr dieses ernstliche Gebet erhört und dieses Herz bereit ist zu füllen. Aber wir müssen das von ihm erbitten. Darf ich euch das erwarten und von euch das bitten? Also, Jakobusbrief lesen und dafür beten, dass der Herr zu euch redet. Ja. Und in dem Maße werdet ihr offen sein, das Herz wird weich sein und dann darf er uns segnen. Wir können schon jetzt beginnen. Wir können beten und ich mache den Abschluss und dann lasse ich euch in den Abend hinein. Und morgen früh starten wir, okay?